Pedro G. Ferreira. Die perfekte Theorie. Das Jahrhundert der Genies und der Kampf um die Relativitätstheorie. Albert Einstein war und ist der Star der Wissenschaft. Wir alle kennen das Bild des sympathischen Wuschelkopfs mit herausgestreckter Zunge. Und selbst wenn wir sämtliche Physikstunden der Schultage vergessen und verdrängt haben, das E gleich mc Quadrat können wir dennoch im Schlaf. Keine andere Formel hat so viele Fans, schmückt so viele T-Shirts, Buttons und Sticker. Aber warum eigentlich? Ganz einfach. Die Formel ist heute Sinnbild für Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Und die ist schlicht faszinierend. Vor über 100 Jahren stellte sie die bisherige Physik auf den Kopf und eröffnete einen völlig neuen Blick auf die Wunder des Weltalls. Plötzlich gab es nicht mehr nur Sterne und Planeten, sondern auch schwarze Löcher und weiße Zwerge. Diese Blinks sind eine Chronik der allgemeinen Relativität. Sie erzählen die Meilensteine der Theorie, ihren Wandel über die Zeit und ihre schönsten Geschichten. Und sie werden dir zeigen, warum Einsteins Meisterstück einem echten Kunstwerk in nichts nachsteht. In diesen Blinks wirst du außerdem herausfinden, wie ein Büro für theoretische Physik in eine kleine Schublade passt, warum schwarze Löcher nicht ganz schwarz sind und wie der Urknall klingt. Blink Nummer 1. In fantasievollen Stunden und auf kleinen Zetteln wuchs Einsteins Relativitätstheorie heran. Ein ganz gescheiter Junge sei Albert Einstein, bemerkte einst einer seiner Professoren. Allein einen großen Fehler habe er. Nichts wolle er sich sagen lassen. Und als ihm sein Diplomvater an der Universität Zürich ein eigens ausgewähltes Thema verwehrte, hatte der junge Genius schon keine Lust mehr. Lieblos kritzelte er eine Arbeit zusammen und glanzlos wurde die Note. An eine nachfolgende universitäre Anstellung war nicht zu denken. Stattdessen führte es Einstein nach seinem Abschluss an das Schweizer Patentamt in Bern. Das sollte sich für die Weltgeschichte als großes Glück erweisen. Denn dort fand Einstein wieder Lust an der Physik. Während der Arbeit vertiefte er sich in Gedankenexperimente und entwarf die Grundzüge seiner Relativitätstheorie. Eigentlich hatte Einstein eine volle Stelle. Täglich von 8 bis 18 Uhr sollte er an den Erfindungen anderer tüfteln und diese prüfen. Aber die Pflichten ließen sich in wenigen Stunden erledigen. Während der restlichen Zeit widmete sich Einstein, wie er selbst scherzte, seinem kleinen Büro für theoretische Physik, das er in der unteren Schublade seines Schreibtisches verbarg. Dort sammelten sich die Notizen zu seinen Überlegungen an. Im Jahr 1905 dann waren seine Schriften publikationsreif. Einstein veröffentlichte zwei unter Physikern für Aufsehen sorgende Artikel. Der erste formulierte die Erkenntnis, dass Licht und Materie gleiche Eigenschaften aufwiesen. So wie Materie besteht auch Licht aus kleinen Energiepaketen, die wir heute Photonen nennen. Der zweite Artikel behandelte das Relativitätsprinzip. Hier entwarf Einstein seine vorläufige spezielle Relativitätstheorie. Ausgangspunkt dieser revolutionären Gedanken war ein physikalisches Dilemma. Die neueren Erkenntnisse Michael Faradays und James Clerk Maxwells über die Elektrizität und den Magnetismus widersprachen der klassischen Physik nach Galileo Galilei und Isaac Newton. Newtons Bewegungsgesetze und der Elektromagnetismus wollten nicht recht zueinander passen. Denn je nach Bezugssystem eines Betrachters schienen die Gesetze der Physik verschieden zu sein. Befand sich zum Beispiel ein Betrachter in Bewegung und ein anderer stand still, so konnte theoretisch der eine elektromagnetische Kräfte wahrnehmen, der andere aber nicht. Einstein versuchte, dieses Dilemma zu lösen. Dazu formulierte er zwei Postulate, auf denen seine Relativitätstheorie aufbauen sollte. Erstens mussten die Gesetze der Physik in jedem Bezugssystem dieselben sein, und zweitens musste dafür die Geschwindigkeit des Lichts immer denselben Wert von rund 300.000 Kilometer pro Sekunde annehmen. Auf diesen Grundannahmen baute Einsteins spezielle Relativitätstheorie auf, die damit das physikalische Dilemma lösen konnte. Doch schon tat sich ein neues Problem auf. Newtons Gravitationslehre und die spezielle Relativität, sie wollten einfach keine Freunde werden. Blink Nummer 2. Der speziellen Relativitätstheorie folgte die allgemeine Relativitätstheorie, die bald ihre erste Prüfung bestand. Es war noch gar nicht lange her, dass die Universität Zürich Einstein als starrköpfigen Studenten die akademische Karriere verweigerte, da öffnete ihm sein Artikel über die spezielle Relativität wieder die Tore zur Universität. Schon bald darauf bekam er 1908 eine Stelle als Privatdozent an der Universität in Bern und 4 Jahre später wurde er Professor in Zürich. Endlich konnte er sich ungestört den ungelösten Fragen seiner Theorie zuwenden. Die größte aller ungelösten Fragen, das war die Gravitation. Wie konnte er Newtons fallenden Apfel mit seiner Relativität vereinen? Volle 10 Jahre sollte Einstein die Gleichungen drehen, wenden und neu aufstellen. 1915 kam dann endlich der Durchbruch. Nach mühsamer Arbeit gelang ihm die Ausarbeitung einer vervollständigten allgemeinen Relativitätstheorie. Der Mathematik war es zu danken. Denn die neuen Ideen der Relativität bedurften einer neuen Formelsprache und die Mathematik hatte die passenden geometrischen Ausdrücke soeben gefunden. Um die Theorie nachvollziehen zu können, unternehmen wir ein kurzes Gedankenexperiment. Stell dir dafür ein Raumschiff vor, das durch das Weltall rauscht. Steht das Raumschiff still, würde ein Lichtstrahl, der durch ein Fenster eintritt, an gleicher Stelle am gegenüberliegenden Fenster wieder austreten. Ist das Raumschiff jedoch in Bewegung und beschleunigt, so würde das Licht an einem Fenster weiter hinten wieder austreten, denn das Raumschiff hätte sich ein Stück nach vorn bewegt. Aus der Perspektive eines Passagiers würde sich das Licht aufgrund der Beschleunigung nicht auf einer geradlinigen, sondern einer gebogenen Bahn durch die Kabine bewegen. Die nicht-euklidische oder Riemannsche Geometrie ermöglichte die Beschreibung eben solcher gebogenen Bahnen. Aus physikalischer Sicht sind Beschleunigung, zum Beispiel die eines Raumschiffs, und Gravitation im Kern die gleichen Kräfte. So konnte Einstein, ausgehend von der gebogenen Geometrie, ein neues Gravitationsgesetz formulieren, das im Einklang mit seinem Relativitätsprinzip war. Gravitation entsteht, indem Objekte großer Masse Raum und Zeit verbiegen und dadurch wie eine Murmel im Trichter Objekte geringerer Masse anziehen. Soweit die Theorie. Doch was taugte sie wirklich? Das sollte Einstein in ihrer ersten experimentellen Prüfung herausfinden. Seine Theorie sagte voraus, dass das Licht entfernter Sterne abgelenkt würde, wenn es nahe an einem massiven Himmelskörper vorbeistrich. Eben diese Voraussage wies der englische Astronom Arthur Eddington im Jahr 1919 experimentell nach, indem er den fernen Sternenhaufen der Hyaden fotografierte. Er zeigte, wie deren Licht von der Masse der Sonne abgelenkt wurde. Die klassische Gravitationslehre war nun Geschichte und die allgemeine Relativität das neue Gebot. Einstein hatte Newton entthront und wurde zum physikalischen Superstar. Blink Nummer 3. Einstein wünschte sich ein statisches Universum, doch es zeigte sich dynamisch. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie steht heute in ihrer Bedeutung und Schönheit mit großen Kulturgütern wie den Cellosuiten Bachs, den Versen Shakespeares oder der Sixtinischen Kapelle auf einem Rang. Doch anders als die Fresken Michelangelos, die auf ewig in die Gewölbe gemalt sind, wandelte sich das Bild von Einsteins Werk. Zunehmend entzog es sich dem Pinselstrich des Meisters. Einstein nahm an, dass alle Materie und Energie im Universum gleichmäßig verteilt sind. Das war plausibel, und dennoch war der Gedanke folgenschwer. Denn Einsteins Gleichungen, die sogenannten Feldgleichungen, die das Fundament der Relativitätstheorie bilden, erforderten wiederum, dass das Universum in Bewegung sein müsste. Nirgends konnte Stillstand sein, zu keiner Zeit. Das wiederum wollte Einstein nicht wahrhaben. Der Vorstellung eines dynamischen Universums konnte er keinen Glauben schenken. Es musste einfach statisch sein. Noch einmal also sah sich Einstein seine Formeln an und fügte den Feldgleichungen eine kosmologische Konstante hinzu. Diese sollte das Weltall stabilisieren. Sie sollte das dynamische Universum aus der Theorie verbannen. Neben Einstein hatte sich auch der niederländische Astronom Willem de Sitter der Feldgleichungen angenommen. Auch er erkannte in ihnen ein statisches Universum, jedoch anderer Art. De Sitter glaubte, dass zwar die geometrische Form des Weltalls unveränderlich sei, die Himmelskörper sich jedoch alle bewegten, und zwar fort von einem Mittelpunkt des Universums. Als möglichen Beweis beschrieb er das Phänomen der Rotverschiebung. Dieses basiert auf der Veränderung der elektromagnetischen Strahlung in Abhängigkeit vom Beobachter. Entfernt sich etwa ein Objekt von einem Beobachter, desto geringer ist dessen Strahlungsfrequenz. Und desto mehr dehnen sich die elektromagnetischen Wellen der Strahlung bis in den Spektralbereich mit den längsten Wellenlängen. Rot. Dementsprechend schlussfolgerte de Sitter, dass Himmelskörper, die sich immer weiter von uns fortbewegen, rot erscheinen müssten. Dem belgischen Priester und Physiker Georges Lemaître aber kam de Sitters Annahmen etwas merkwürdig vor. Warum sollte unter all den unzähligen Punkten im Raum ausgerechnet ein einziger ihr Mittelpunkt sein? Lemaître verabschiedete sich daher von der Vorstellung eines universalen Mittelpunkts und erkannte, dass de Sitters Rotverschiebung ein sich als Ganzes ausdehnendes Universum bedeuten müsse. Und damit war er nicht allein. Auch der russische Physiker Alexander Friedmann war auf die Möglichkeit eines sich ausdehnenden Universums gestoßen. Und so ergab sich aus de Sitters Rotverschiebung letztendlich doch die Erkenntnis, dass das Weltall dynamisch sein musste. Einstein sah in all diesen Ideen vielleicht feine Mathematik, aber fürchterliche Physik. Er blieb stur und das Weltall für ihn statisch. Doch er irrte sich. Sowohl der amerikanische Astronom Vesto Sliver als auch dessen Landsmann Edwin Hubble konnten de Sitters Rotverschiebung tatsächlich beobachten. Je ferner eine Galaxie war, desto schneller bewegte sie sich weg und desto röter erschien sie. Das Universum bewegte sich also doch. Einstein hatte nicht den Mut gehabt, seiner eigenen Theorie zu glauben. Blink Nummer 4. Die Mathematik führte die Relativitätstheorie ins Absonderliche und Einsteins Tod sie ins Abseits. In der Wüste von Los Alamos wurde der amerikanische Physiker Robert Oppenheimer berühmt. Dort zündete im Zweiten Weltkrieg seine Arbeitsgruppe des streng geheimen Manhattan Projects die erste Atombombe der Welt. Ein zweifelhafter Ruhm also. Aber Oppenheimer war einer der besten Physiker der Zeit. Und so wundert es nicht, dass auch er sich zunächst mit Einsteins allgemeiner Relativität beschäftigt hatte. Er war einer weiteren mathematischen Kuriosität der Theorie auf der Spur, den schwarzen Löchern. Oppenheimer fragte sich, wie der Lebenszyklus eines massereichen Sterns endete. Er stolperte dabei über eine Lösung, die so merkwürdig wie unbegreiflich schien und doch aus Einsteins Formeln folgen musste. War ein Stern nur groß und schwer genug, würde er in sich zusammenstürzen und ein mysteriöser Schleier würde ihn umgeben, der ihn unsichtbar machte. Nein, es war kein Schleier, der sich um Oppenheimers gesunden Geist gelegt hatte. Bereits 1916 hatte der deutsche Astronom und Physiker Karl Schwarzschild eine ähnliche Vermutung ausgesprochen. Auch er meinte, eine Art Wunderkugel umhülle einen sterbenden, schweren Stern. Nichts innerhalb der Wunderkugel lasse sich mehr erkennen. Alles, was zu dicht an ihr vorüberfliege, würde sie in sich aufsaugen und hinter ihrer Grenze gäbe es kein Zurück. Schwarzschild hatte mathematisch das entdeckt, was wir heute ein schwarzes Loch nennen. Oppenheimers Rechnungen konnten zeigen, dass Schwarzschilds Vermutung der Wirklichkeit entsprach. Einstein aber missfiel auch dieses Ergebnis seiner Theorie. Eine mathematische Spielerei sei das, nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilten sich Oppenheimer und Einstein ihren akademischen Wirkungsort. Beide waren in Princeton angelangt. Indessen hatte sich das Interesse der Physik Mitte des 20. Jahrhunderts verschoben. Statt allgemeiner Relativität und der großen Welt der Galaxien und Sterne waren es nun die Quantentheorie und die winzige Welt der Atome und Elementarteilchen, die die Aufmerksamkeit der Wissenschaft fesselten. Während auch Oppenheimer an der Quantentheorie forschte, verbrachte Einstein seine Zeit auf dem Campus oft allein. In sich versunken grübelte er über eine Weltformel, in der sich Relativität, Gravitation, Elektromagnetismus und Quanteneffekte aus der Geometrie von Raum und Zeit zusammenfinden sollten. Zwar genoss Einstein noch immer Weltruhm, unter Physikern aber wurde er nicht mehr ernst genommen. Am 18. April 1955, im Alter von 76 Jahren, verstarb das Jahrhundertgenie. Mit seinem Tod kam auch die Forschung an der Relativitätstheorie zum Erliegen. Dabei gab es noch so viel zu entdecken. Blink Nummer 5. Der Urknall ließ sich hören und das Mysterium der schwarzen Löcher ließ sich lichten. War die allgemeine Relativität mit Einsteins Tod in einen tiefen Schlummer gesunken, so kam sie etwa 10 Jahre später mit einem Paukenschlag zurück auf die Weltbühne. Denn der Urknall ließ sich hören. Alles begann damit, dass die beiden amerikanischen Physiker Arno Penzias und Robert Wilson ein paar Antennen auf dem Gebäude der Bell Labs in New Jersey aufstellten. Sie hofften, die Milchstraße zu kartieren, mussten dafür aber erst die Präzision ihrer Instrumente testen. Also richteten sie die Antennen zunächst dorthin, wo es ganz still war, ins himmlische Nichts. Zu ihrem Erstaunen aber hörten sie nicht nichts. Wohin sie die Antennen auch wendeten, immer blieb ein leises, schwaches Rauschen aus dem All. So hörten sie nichts Geringeres als ein fernes Echo des Urknalls. Denn ein solches Urknallrauschen hatte der russische Physiker George Gamow bereits in den 1940er Jahren vorhergesagt. Das war eine Sensation. Nun war gewiss, dass das Universum einst als Punkt begonnen und sich explosionsartig zu den Weiten des Alls ausgedehnt hatte. Der Urknall war real. Und diese Entdeckung war nur der Anfang, und bald schon folgte auf den ersten Paukenschlag eine ganze Symphonie. Auch den mysteriösen schwarzen Löchern kamen die Physiker jetzt weiter auf die Spur. Dem englischen Mathematiker und Physiker Roger Penrose gelang Mitte der 1960er Jahre der Nachweis, dass schwarze Löcher grundsätzlich existieren mussten. Sein israelisch-US-amerikanischer Kollege Jacob Bekenstein wiederum fragte sich, was wohl geschähe, wenn man eine Kiste voller Materie in ein schwarzes Loch werfen würde. Allem Anschein nach widersetzten sich die schwarzen Ungeheuer den Regeln der Physik, insbesondere dem zweiten Gesetz der Thermodynamik. Demzufolge müsste das Maß an Unordnung aller Teilchen im Universum, auch Entropie genannt, stetig steigen. So wie man ein in tausend Scherben zerbrochenes Glas nicht wieder zusammenkleben kann, so zerfällt auch das Universum immer weiter. Würde man nun eine ungeordnete Kiste mit Materie in ein schwarzes Loch werfen, würde diese darin verschwinden. Und mit ihr alle Informationen über Ordnung oder Unordnung der Kiste. Folglich würde in diesem Moment die Entropie des Universums sinken, was in Widerspruch zu den Regeln der Thermodynamik steht. Denn nach dem damaligen Wissensstand konnten Dinge in ein schwarzes Loch hinein, nicht aber herauskommen. Die einzige Lösung des Paradoxes war, dass schwarze Löcher doch nicht ganz schwarz waren und Dinge aus ihnen austreten konnten. Es brauchte ein Genie, um das Problem zu lösen: Stephen Hawking. Er konnte zeigen, dass schwarze Löcher tatsächlich mit verschwindend geringer Helligkeit strahlen und damit Wärme abgeben. Hawking rettete die Gesetze der Physik. Nun war er der neue Superstar. Blink Nummer 6. Die Physiker waren auf der Suche nach der neuen großen Theorie und nach kleinen Wellen. Die Physik des 20. Jahrhunderts erreichte zwei Meilensteine. Zum einen war da natürlich die allgemeine Relativität, die den Menschen das große, weite Universum der Sterne und Galaxien eröffnete. Zum anderen war da die Quantentheorie, die Einblick in die Welt der kleinsten Teilchen gab. Ein Wermutstropfen aber blieb. So schön die beiden Theorien waren, so schwierig ließen sie sich vereinen. So begannen die Physiker ihre Suche nach einer einheitlichen Theorie der Naturkräfte, einer Grand Unified Theory. Einen ersten Schritt in Richtung Vereinheitlichung machte der englische Physiker Paul Dirac zu Beginn der 1930er Jahre. Ihm gelang es, Einsteins spezielle Relativität mit der Quantenphysik zu vereinen. Das war es dann aber auch erst einmal. Danach trat man 30 Jahre lang auf der Stelle. Denn Einsteins allgemeine Relativität ließ sich einfach nicht ins Quantenkorsett zwängen. Die Herausforderung bestand darin, vier Grundkräfte der Physik miteinander zu vereinen. Das waren die elektromagnetische Kraft, die Schwerkraft, die schwache und die starke Kraft. Die schwache Kraft beschreibt dabei eine bestimmte Form der Radioaktivität, während die starke Kraft Proton und Neutron im Atomkern zusammenhält. Nun ließen sich zwar die elektromagnetische und die schwache Kraft, später auch die starke Kraft, in einer einheitlichen Theorie zusammenfassen, doch die Schwerkraft passte nicht ins Bild. Die Quantisierung der Gravitation geriet in eine Sackgasse, und aus der Suche nach der einen großen Theorie wurde erst einmal nichts. Die Physik suchte stattdessen im Kleinen weiter, nach den winzigen Gravitationswellen. Einstein selbst hatte die Existenz von Gravitationswellen vorhergesagt. Schwere Himmelskörper sollten demnach Energie über Wellen im Universum ausbreiten, so wie auch ein in einen Teich geworfenes Steinchen Wasserwellen zum Rand hin ausbreitet. Man wusste jedoch, dass Gravitationswellen nur sehr schwach und dadurch ungeheuer schwer nachzuweisen waren. Das hielt den US-amerikanischen Physiker Joseph Weber nicht davon ab, den Versuch zu wagen. Ende der 1960er Jahre startete er erste Experimente und hängte an verschiedenen, weit voneinander entfernten Orten schwere Aluminiumzylinder auf. Würden diese exakt zeitgleich vibrieren, so Webers Annahme, wäre das ein Indiz für Gravitationswellen, da kein anderes irdisches Ereignis solche Vibrationen zur gleichen Zeit mit der gleichen Intensität auslösen könnte. Von seiner Euphorie ergriffen, meinte Weber tatsächlich, Gravitationswellen nachgewiesen zu haben. Doch aus heutiger Sicht ist das höchst unwahrscheinlich. Erst mittels einer neueren, weit sensibleren Technik der Laserinterferometrie konnten Gravitationswellen im Februar 2016 sicher nachgewiesen werden. Dies war ein weiterer Meilenstein der Physik. Blink Nummer 7. In der Quantisierung der Schwerkraft rivalisieren zwei Ansätze, die Stringtheorie und die Schleifenquantengravitation. Nun sag, wie hältst du es mit der Gravitation? Das ist die Gretchenfrage der Physik. Bis heute ist der Physik keine einheitliche Theorie aller Naturkräfte gelungen. Der Vereinigung der Schwerkraft mit der Quantentheorie aber ist sie ein großes Stück näher gekommen. Genauer gesagt zwei große Stücke. Denn heute gibt es zwei Erklärungsansätze zur Quantisierung der Gravitation, einen kanonischen und einen kovarianten Ansatz. Und um diese zoffen sich die Physiker. So groß ist die physikalische Fehde, dass sie in die populäre TV-Serie The Big Bang Theory Einzug hielt. Über die Frage, welchen der rivalisierenden Ansätze sie wohl ihre Kinder lehren sollten, gerieten die Figuren Leslie Winkle und Leonard Hofstadter so sehr in Streit, dass Leslie schließlich drohte: Das ist ein Scheidungsgrund. Doch zurück zur ernsten Wissenschaft. Das Banner des Kovariantenansatzes trägt dort die Stringtheorie. Im Kern geht es beim Kovariantenansatz um die Beschreibung von Teilchen und Feldern. Eine solche bietet die Stringtheorie. Sie beschreibt Teilchen unterschiedlicher Masse als unterschiedliche Schwingungen winziger Fäden oder Strings im Raum. Je stärker ein String schwingt, desto größer ist seine Energie und desto größer ist auch die Masse des Teilchens. Sämtliche Teilchen lassen sich mit dieser Idee beschreiben und so faszinierte die Stringtheorie seit den 1960er Jahren viele Forscher. Doch sie hat einen großen Mangel. Bis heute, Jahrzehnte nach ihrer Entwicklung, liefert sie keine überprüfbaren Vorhersagen. Daher wuchs der Stringtheorie bald ein ernster Rivale heran, die Schleifenquantengravitation oder Loop Quantum Gravity. Sie trägt das Banner des kanonischen Ansatzes. Bei diesem geht es nicht um Teilchen und Felder, sondern um die Geometrie. Einstein hatte Raum und Zeit in einer Geometrie der Raumzeit verwoben. Doch im kanonischen Ansatz ist die Raumzeit nicht länger ein geschlossenes Ganzes, sondern wird wieder in zwei geteilt. Die Dinge im Raum entwickeln sich wie gehabt im Laufe der Zeit. In der Schleifenquantengravitation beschreiben nun Schleifen im Raum, was die Welt im Innersten zusammenhält. Den Raum selbst können wir uns wie Wasser vorstellen. Aus unserer makroskopischen Perspektive erscheint uns Wasser als zusammenhängende und flüssige Substanz. Schauen wir aber aus der mikroskopischen Perspektive, so sehen wir Teilchen wie Elektronen, Protonen und Neutronen. Wie das Wasser ist der Raum atomisiert und nur scheinbar zusammenhängt. Er besteht aus kleinen Teilchen. Die Physikerfehde hält weiter an, doch kristallisiert sich allmählich eine gemeinsame Einsicht. Einsteins Raumzeit ist nicht länger Grundbaustein der Welt. Blink Nummer 8. Einstein und Newton. Sie könnten ein Schicksal teilen. Die allgemeine Relativitätstheorie gilt vielen Physikern als heilige Schrift und ihr Wort ist unantastbar. Eine Anpassung auf die Quantentheorie im Kleinen, das war noch verkraftbar. Aber Einsteins Theorie im Großen zu verändern, grenzt für seine Jünger an Gotteslästerung. Und so runzeln nicht wenige Forscher die Stirn bei dem Gedanken einer Neuformulierung von Einsteins Gravitation. Ganz unnötig sei das und unschön obendrein. Die Natur aber mag da anderer Meinung sein. Die Physikergemeinschaft sollte akzeptieren, dass auch Einsteins allgemeine Relativität eines Tages nicht mehr zeitgemäß sein könnte. Ganz ohne Frage ist die Theorie ein grandioser Erfolg. Über 100 Jahre nach ihrer Konzeption aber braucht es frischen Wind. Denn in den sehr kleinen und sehr großen Skalen oder Situationen äußerst starker oder schwacher Gravitation scheint sie an ihre Grenzen zu stoßen oder gar zu versagen. So könnte Einsteins allgemeine Relativität ihr Schicksal mit Newtons Schwerkraft teilen. Newtons Theorie ist noch heute aktuell. und für die Beschreibung der Schwerkraft auf der Erde und der Bewegung der Planeten weiterhin nützlich. Erst in Extremsituationen scheitert sie, wenn etwa die Schwerkraft stark anwächst. Da erwies sich die allgemeine Relativität als besser geeignet. Womöglich ist es an der Zeit, einen nächsten Schritt zu wagen und Einsteins Theorie hinsichtlich ihrer Gültigkeit in neuen Extremsituationen zu hinterfragen. Noch scheuen sich die Physiker, das Werk des Meisters anzuzweifeln. Aber warum? Vielleicht sind wir erst am Anfang eines umfassenderen Verständnisses von Raum und Zeit und vom Ursprung und der Geschichte des Universums. Blicken wir zurück, so können wir nur darüber staunen, welche Wunder des Weltalls uns die Relativitätstheorie offenbart hat. Durch sie haben Menschen unglaublich viel über das große Mysterium Universum gelernt. Urknall, schwarze Löcher, dunkle Materie, Multiversum, solche Begriffe sind heute auch Laien vertraut. Und nicht zuletzt Einstein selbst verdanken wir die Faszination für das Universum, die die Menschen ergriffen hat. Trauen wir uns, den Schleier weiter zu lüften und neue Wunder des Universums zu entdecken. Das waren unsere Blinks zu Die perfekte Theorie, das Jahrhundert der Genies und der Kampf um die Relativitätstheorie von Pedro G. Ferreira. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Einsteins allgemeine Relativitätstheorie revolutionierte die Physik. Stellte einst Kopernikus die Wissenschaft auf den Kopf und die Sonne in den Mittelpunkt des Himmels, so stürzte auch Einstein das vertraute Bild der Welt. Die allgemeine Relativität hat uns so viel über das Universum gelehrt, doch jede Theorie hat Grenzen und alle haben ihre Zeit. Nach Kopernikus kam Newton, nach Newton kam Einstein. So ist die Relativitätstheorie nicht das Ende der Geschichte. Vielleicht werden wir bald Zeugen der Geburt einer neuen Theorie.